Postkriegern.
Mhm. Backblende Forst.
Sie hören den Bierdacher Podcast, Folge 180.
Mhm. Am 3. November 2014. Ja, genau. Das Ganze findet statt in der Zypresse beim Garib.
Westbahnstraße 35A, 1070 Wien.
Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Grüße und danke an dieser Stelle an den Jörg.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an Bernd Schlapsi und unsere anderen Flatterer.
Ja, Flatterer.
Danke, Jörg.
Wow, sieht so köstlich aus.
Ja.
Bis gerade pünktlich zum Podcastbeginn.
Genau, ja.
Bist du versorgt.
Ich habe jetzt vom Gary was bekommen. Ja, kann ich nur sagen, Gregor, was hast du erlebt?
Erlebt? Meinst du, hast du wirklich außerhalb
was meiner... Was hast du zu sagen?
Bei mir, ja genau. Also, ich habe mal Halloween überlebt und das war schon mal nicht schlecht, an dem Abend rollenspielenderweise verbracht. Mhm. Da könnte ich vielleicht ein bisschen was darüber plaudern. Das ist so ein zweiter Teil zu Warhammer. Ansonsten hatte ich ja schon das letzte Mal angekündigt, vielleicht einen kleinen Exkurs über amerikanischen Zeichentrick, nachdem ich den japanischen schon mal so scharf kritisiert habe. Oh, ich habe mir den teuersten russischen Science-Fiction-Film, der produziert wurde bis dato, angesehen, aus dem Jahre 2008, namens Dark Planet, der Inhabited Island, der erste Teil davon. Und ansonsten habe ich nur ein bisschen Technikpresse gelesen, das kann man immer wieder einstreuen.
Ja, ich habe auch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mich befasst mit einem neuen Python-Editor namens PyCharm Education Edition und den auch gleich an meinen Schülern ausprobiert. Mhm. Dann war ich im Kino und habe gesehen Wish I Was Here mit Kate Hudson. Mhm. Und noch irgendwas habe ich gemacht. Krautreporter gelesen.
Ja, Krautreporter ist ganz oben auf deiner... Und was haben wir noch angelesen? Command and Control?
Genau, Command and Control, ein Buch von Erich Schlosser, der ist der Autor von Fast Food Nation, das wieder den Film inspiriert hat, Super Size Me.
Den ich sogar kenne, ja.
Genau, also ein ganz toller amerikanischer Autor. Ich habe erst circa ein Viertel von dem Buch, also da werde ich noch einige Podcasts drüber reden. Mhm. Aber ja, das
lässt sich schon mal gut
liest, an. Ja, das liest sich schon jetzt extrem gut.
Okay.
Ja, Wiederschauen, danke vielmals. Jetzt versuche ich, die Social zu engineeren, weil ich habe vom Karib da gerade was zu essen gekriegt.
Ich kann ja mal anfangen mal an, mit so leichten Technik-Themen. Ja, ich kann einmal losschießen mit einer Story, die ich auf Heise Open gelesen habe. Es hat nämlich eine neue Version gegeben jetzt dieser Tage vom Cinnamon Desktop. Das kann man sich jetzt fragen, was ist das genau? Ja, Linux ist ein witziges, aber auch vielleicht zuweilen unübersichtliches Betriebssystem, insofern, dass es ja sehr viele verschiedene Desktop-Umgebungen gibt. Okay, was ist eine Desktop-Umgebung? Ich glaube, ich werde nicht die Wikipedia-Definition rausziehen, aber immer wenn Sie etwas zum Klicken haben mit Fenstern rechts oben oder zum Beispiel einen Webbrowser öffnen, dann ist es ziemlich sicher, dass Sie sich in einer Desktop-Umgebung aufhalten. Und von diesen grafischen Anzeigeoberflächen gibt es ja unter Linux eigene. Da gibt es ja wenn je einfacher die Desktop-Umgebungen werden, desto öfter stolpert man in der Linux-Szene nicht über den Ausdruck Desktop-Umgebung, sondern Fenstermanager. Mhm. Das ist dann wirklich dann schon, was früher da en vogue, FWME oder so, FWM oder so. Und ich benutze ja auch eine ziemlich leichte Desktop-Umgebung auf meinem Standrechner, auf meinem Mini-PC, nämlich XFCE. Das ist auch klassischer. Genau, hat schon Tradition, ist relativ flott, basiert auf GTK 2 noch, was ja bei vielen Projekten noch so ein bisschen ein Problem ist.
Erinnert so ganz ein bisschen an Windows 95 oder so noch an Windows 3.1, also von dem, da ist ein Kreuz zum Klicken und die Fenster sind viereckig.
Also viele dieser alten Fenstermanager erinnern daran, weil gerade dadurch, dass du unten einfach mal oft diese Tastleiste hast, dann links noch so ein Menü, ein Startmenü, wo du Sachen auch eingeben kannst, vielleicht eine Suche, das bei XFC auch inkludiert. Und der Vorteil solcher Desktop-Umgebungen liegt darin, dass du auf schwächeren Maschinen mehr Performance bekommst. Und Ja, früher war ich der volle Desktop.
Auch, dass du nicht lang nachdenken musst, sondern du kennst dich einfach instinktiv aus.
Das stimmt. Der Trade-off ist halt, manche Sachen gehen ein bisschen umständlicher und sind jetzt auch nicht mit so diesen Überblendeffekten, wie sie eigentlich heutzutage gang und gäbe sind auf den meisten Desktop-Umgebungen ausgestattet. Das kommt erst cooler daher. Also du
hast keinen Apple-Nutzer hinter dem
ganzen Hervor. Trotzdem kann ich das, ja genau, aber ich könnte das Leuten vielleicht trotzdem empfehlen, die einfach ihre Maschine zum Entwickeln und Arbeiten am Verwenden oder zum Beispiel ein Soundprogramm ausführen wollen, weil dann agiert eigentlich die Desktop-Umgebung mehr so als Application Hub. So, wo kommt das Cinnamon Desktop her? Das ist ein Projekt, ein Subprojekt von den Linux Mint Entwicklern. Mhm. Das ist eine Distribution, die sich einen Namen gemacht hat die letzten Jahre, weil sie auch ebenso ähnlich wie Ubuntu eine ihrer Hauptziele ist, es einfach einen leicht zu benutzenden, stabilen Desktop dem End-User zu bieten.
Der aber auch so ein bisschen schön sein soll, oder?
Ja, also es spielt auch mit der Ubuntu-Eleganz und basiert auch eigentlich auf Debian, das heißt, oder Ubuntu, und es gibt einen Debian-Zweig, also es macht so doppelt gemoppelt, aber es ist eben in diesem Deb-Paket-Universum verhaftet. Und ja, wie du schon gesagt hast, es strivt ein bisschen für die Eleganz und die leichte Handbarkeit. Und der Cinnamon Desktop ist eigentlich schon, wenn ich jetzt es richtig erzähle, das zweite Projekt, weil davor oder jetzt eigentlich auch noch gab es den Mate Desktop.
Genau, der war auch sehr populär.
Richtig. Zu lernen. Warum gab es den Mate Desktop? Das führt uns nämlich auf einen der ganz großen Desktop-Umgebungen, die es gibt unter Linux, und das ist der GNOME Desktop. Und dann hat es lange, lange Zeit, also ich bin eingestiegen mit der 2.0 Beta irgendwie, und seit geraumer Zeit, ich glaube jetzt eh schon mehrere Jahre, ist die Version 3 heraus. Und diese Version 3 war aber nicht unumstritten, weil er hat sehr große Änderungen vorgenommen. Das ist jetzt nicht mehr so ein klassischer Desktop, wie man ihn kennt, mit der Taskbar unten oder so, sondern...
Das ist auch so eine Dash, ne?
Ja, also man steuert viel, indem man in die linke obere Bildschirmecke fährt, dann kommt so ein Overlay, so eine eigene Anzeige, wo du verschiedene Desktop hast, deine Applikationen und so. Es gibt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber in den Versionen, die ich benutzt habe von der GNOME Shell, keinen Minimier-Button der Fenster, sondern die musst du dann wirklich über die Dash dann auf die verschiedenen Desktops verschieben und so. Also es ist gewöhnungsbedürftig. Man kann ihn mittlerweile recht gut anpassen, das kann man auch noch hinzusagen, weil es einen Erweiterungsset gibt. Mhm. Und das haben sie ziemlich niftig gemacht. Diese Erweiterungen kann man sich auf der GNOME-Homepage ansehen, bei Webbrowser, und auch bei Webbrowser einschalten. Mhm. Das heißt, es gibt dort einen Klickschalter, und wenn du das sagst, dann wird das alles automatisch installiert und dann kannst du es da anschauen. Und wenn man diese Erweiterungen genutzt, habe ich festgestellt, kann man sich auch wieder halbwegs, nicht ganz, aber eine frühere Desktop-Experience wieder schaffen, weil da kann man sich Sachen einstellen, dass ein Dock, also so ein Applikationsstarter, permanent eingezeigt wird oder wenn man halt mit der Maus auf den Bildschirmrand fährt und so. Und ja, jetzt habe ich aber einen weiten Bogen zur GNOME gemacht. Ursprünglich war das Mate-Projekt ein Fork, den Linux Mint an den Start gebracht hat, weil viele sich von GNOME 3 nicht befriedigt gefühlt haben und gemeint haben, wir machen jetzt mit dem GNOME 2 weiter. Das bringt aber einige Schwierigkeiten, weil das Toolkit, also das, was die Fenster eigentlich zeichnet oder so, mit dem GNOME 2 Zweig ausgelaufen ist. Das heißt, das müssen diese Mate-Desktop-Entwickler selber auf ihre Programmierlast nehmen, und das ist durchaus eine große Aufgabe. Beim Cinnamon Desktop ist die Sache ein bisschen anders. Das hat gestartet als Set von Erweiterungen vom GNOME 3 Desktop. Das heißt, ein angepasster vom GNOME 3 Desktop, mit dem du aber der schon ziemlich verändert ist. Das heißt, der Ansatz hat sich allerdings nicht bewährt anscheinend in den Augen der Entwickler von Linux Mint, und so ist jetzt der Cinnamon Desktop ein waschechter Fork von GNOME 3. Mhm. Eigenem Dateimanager und sogar dieser Window-Manager, den es gab, der glaube ich unter GTK3 Toolkit Mutter heißt, gibt es jetzt Muffy unter Linux Mint. Alles in allem, was bleibt unter dem Strich? Es gibt ein paar neue Features. Mich hat es jetzt nur zu animiert, das zu erwähnen, weil ich selber immer auf der Suche bin, irgendwie nach Distributionen, die nicht nur darauf abzielen, ein aktuelles Paket an Programmen zu haben, sondern auch irgendwie sowas wie eine User Experience, eine einheitliche schaffen wollen. Und das, was ich jetzt von den Screenshots zumindest hergesehen habe, könnte Cinnamon Desktop so eine Alternative zum klassischen GNOME Desktop darstellen. darstellen. Noch dazu hat Gnome ja zurzeit ein bisschen das Problem, dass du es in der aktuellen Version sehr schwierig bekommst, weil die größte Distribution für Gnome, Ubuntu, ist ihnen weggebrochen. Es gibt jetzt einen eigenen Flavor, Gnome Ubuntu, aber der leckt halt immer so ein bis zwei Versionen hinten nach. Das heißt, ich schätze mal, ich nehme stark an, dass die Linux-Mint-Leute sehr dahinter sind, dass der Cinnamon Desktop reichlich benutzt wird und den aktuell halten, wie jetzt auch dieser Release zeigt. Also vielleicht mal reinschauen. Also wenn einem das Ding es schaut.
Du hast ihn jetzt installiert oder nur
gewusst? Ich habe ihn gewusst, dass es gibt. Ich fand ihn schon mal interessant und ich habe auch eine Zeit lang Linux-Mint benutzt und fand das auch in Ordnung. Das, was mich rausgeworfen hat bei Linux Mint, war es, dass es kein Upgrade-Path gibt. Ich meine, Upgrade ist immer so eine Sache bei großen Versionen, aber zumindest jedes halbe Jahr dann, oder ich weiß gar nicht, wie jetzt lang der Release-Zyklus von Linux Mint aktuell ist, aber da dann wirklich alles wieder neu installieren, das hat genervt. Mhm. Und das wollte ich dann nicht mehr. Deswegen, das ist halt dann immer so ein Punkt. Also, was heißt nicht wollen? Aber immer, wenn man dann so auf neu installieren ist, dann schaut man sich wieder mal auf DistroWatch an, die große Liste, und überlegt sich, gut, ich könnte jetzt aber wieder wechseln, weil der hat vielleicht dieses Feature, oder da könnte man doch auch mal reinschauen. Ja. Aber gut, dass sich da was tut. Also gerade bei den Desktops, ich habe ja früher schon mal irgendwie gemeint, habe ich mir gedacht, so, ach, und wenn die KDE-Leute und die GNOME-Leute zusammen programmieren, dann kommt der perfekte Desktop raus. Aber ich glaube, auf der Desktop-Ebene macht es durchaus Sinn, da verschiedene Sachen auszuprobieren, weil jeder Schuh passt irgendwie anders.
Wir haben ja die Freiheit für den Linux-User.
Ja.
Da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ich habe jetzt auch, weil du gesagt hast, das ist so problemlos gegangen, habe ich meinen Hauptcomputer auf Ubuntu 14.10 abgegradet. Die anderen, also die Computer für die Schüler, bleiben jetzt auf der Longtime Release 14.4 und habe auch nicht vor, die abzugraden. Und das ist auch relativ problemlos gegangen. Also ich schließe mich deiner Erfahrung an.
Okay.
Und dann habe ich etwas zusammengebracht, was, also je näher dieser Release-Wechsel rückt, desto weniger investiere ich in mein System zum Maintenancen, weil ich eh weiß, es kommt dann das nächste Version und dann ist alles anders. Ne?
Ja.
Und jetzt habe ich so circa einen Monat lang gelebt, nicht mit meinem geliebten Metacity, also wo du oben deinen Balken hast, wo die Menüs runterklappen, sondern ich habe diese unsägliche Ubuntu-Dash gehabt, wo auf der linken Seite so eine fette Leiste ist mit Icons, und wenn du irgendein Programm starten willst mit Alt+F2, kriegst nicht ein Fenster, wo du das eintippen kannst, sondern diese böse Dash geht auf und versucht sich mit Amazon zu verbinden und diese Sachen.
Ja, ja, ja.
Ja, und das habe ich dann, ich habe eh damit leben können, aber mein Computer ist anscheinend nicht super schnell genug oder keine Ahnung, ich bin nie richtig warm geworden damit. Und der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, war, weil ich in irgendeinem Anfall von blöd herumklicken, habe ich mir oben bei diesem ständig eingeblendeten Balken die Indication-Leiste weggeklickt.
Okay.
Also die, wo dir die Uhrzeit draufsteht und ob du mit dem Internet verbunden bist und ein paar wichtige Sachen, die ich halt braucht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, na gut, dann probiere ich halt das andere aus. Und jetzt, neue Version war da und dann begrüßt mich der mit dem Login-Bildschirm und was hätten sie denn gern? Also es gab Metacity, es gab Ubuntu, Gnome und Ubuntu noch was.
Okay, Metacity, sagt man gar nicht.
Ja, dann habe ich wahrscheinlich bei einer frühen Version mal installiert gehabt. Das ist einfach der alte Desktop, wie Ubuntu früher immer war.
Okay, da heißt wirklich Metacity, weil es hat auch mal einen Window-Manager gegeben mit namens Metacity, aber ja.
Das ist ja wohl spannend. Ja, vielleicht ist das eh der. Ja, und ich habe den halt wieder eingeschaltet, mein Indicator-Icon fehlt immer noch, und habe dann aber so lange herumgeklickt, bis ich drauf komme, durch gedrückte Alt-Taste kannst du dann auf dieser Leiste
Sachen wieder
drauf tun. Und dann habe ich endlich meine X-Eyes wieder drauf getan. Die habe ich jetzt jahrelang nicht drauf gehabt.
Ach, den Zeig-Comic auch mit dem Mauszeiger mal nachschauen.
Ja, und das Leben ist so viel schöner, wenn du X-Eyes hast. Da hat man natürlich eine Leiste gemacht, die ist vollgepfeffert mit kleinen Apps, hat man nur so einen ganz schmalen Bereich, wo ich die offenen Fenster sehe. Und sonst halt habe ich da drei Anzeigen, die zeigen, wie stark mein Prozessor ausgelastet ist.
Und genau, das habe ich eigentlich auch oft.
Wie soll ich sagen, ich bin jetzt sehr froh. Es hat jetzt nicht unbedingt mit der neuen Ubuntu-Version zu tun, sondern einfach mit Metacity. Und falls irgendjemand das so geht, man klickt sich da einfach Alt-Taste gedrückt halten und mit der Alt- und Rechtsklick.
Alt- und Rechtsklick.
Dann kann man wieder seine Leiste.
Was aber sie wollen ja wahrscheinlich ein bisschen dazu zwingen, dass man bei den Defaults bleibt, und haben das deswegen ausgeschaltet. Aber trotzdem, also Alt drücken und rechte Maustaste ist schon ein ziemlicher Zauber.
Man kommt nicht von allein drauf.
Ja, genau, das ist etwas, was
man dann eingeben muss. Ich hätte mir gedacht, mit dem Rechtsklick, aber nein.
Ja. Naja, so ist das mit dem...
Übrigens, vielleicht sollte man das jetzt sagen, sonst vergessen wir es dann nach dem zweiten Bier. Es ist, liebe Hörer, immer noch offen vom Hop, die ausgesprochene Prämie, nämlich, dass man sich einen Steam-Key für Wasteland 2 holen kann. Die einzige Voraussetzung, die Sie machen müssen, ist, den nächsten Biertaucher-Podcast physikalisch en person zu besuchen. Wir sind vermutlich bis Weihnachten hier in der Zypresse jeden Montag 19.30 Uhr.
Ja, ansonsten uns einfach kontakten und nachfragen. Wir beißen nicht.
Genau, ja. Und falls wir mal nicht in der Zypresse sind, schreiben wir es auf die Homepage.
Mhm. Sehr gut, sehr gut. Also haut rein, Leute.
Also einfach persönlich herkommen, Bier mit uns trinken. Man muss nicht einmal was sagen.
Das ist, glaube ich, nicht Bedingung.
Man kann also einfach uns auch aus zwei Tischen Distanz bewundern und nachher
Podcast,
der Erste, der kommt und nicht Johnny und nicht Florian heißt.
Also nicht das Johnny. Das Kernteam, ja, genau, das wird dazu.
Den leiten wir dann weiter an den Hop.
Mhm. Fein. Was ist mir sonst noch aufgefallen, womit ich noch Ding... Ja, was mir jetzt noch aufgefallen ist, so mit Fragezeichen, ist das spannend, ist das sinnvoll? Es gibt da so aus diesen Zukunftslabors von Google fahren ja immer allerlei Projekte raus. Mhm. Und manchmal wird es was, manchmal versandet es. Und da ist jetzt ein Projekt, das ich eigentlich schon so vergessen hatte, wo es jetzt allerdings wieder eine Schlagzeile anscheinend wert ist. Es nennt sich das Projekt ARA. Und das ist ein Projekt zur Entwicklung eines modularen Smartphones. Mhm. Und da wurde im Rahmen der Google I.O. hat man da immer wieder Prototypen vorgestellt, und das modulare Smartphone soll folgendermaßen funktionieren. Google liefert eigentlich nur noch, so wie bei einem Standrechner, das Motherboard, wenn man sich das so vorstellen kann. Und wie in alten Zeiten steckt man sich Module rein, die die einzelnen Funktionalitäten abdecken.
Das heißt, ich hätte Chance, ein Smartphone mit austauschbarem Akku, nicht verschweißtem Akku zu bekommen.
Richtig, allerdings, das geht noch viel, viel weiter, weil das ist dann wirklich wie beim Standrechner, wo du damals die Grafikkarte getauscht hast. So, da kannst du zum Beispiel...
Drauf tun, oder?
Bessere Kamera, besserer Prozessor, mehr RAM, vielleicht bessere Sensoren, was auch immer. Und ja.
Was beim PC eigentlich seit ewig schon gibt. Ne?
Ja, richtig. Aber es ist halt die Frage, beim PC beispielsweise ist so, geht es, also mit den Standrechnern vielleicht nicht, aber die Nachfrage nach Standrechnern geht ja bekanntermaßen zurück. Mhm. Aber bei so, wenn man spitzt bei anderen Systemen und bei Laptops, geht es ja immer mehr, dass der User ausgeschlossen ist zum persönlichen Upgrade. Man kann vielleicht, also RAM bei Laptops okay, das ist vielleicht noch im Machbaren oder so, aber ansonsten ist so dieses Modul
schwierig.
Genau. Die Frage ist auch, ob jetzt dieses Projekt wirklich an den Endkunden abzielt. Das weiß ich nicht, ob bei Smartphones. Das wird halt auch wieder so wie bei den Nexus-Geräten. Vielleicht so eine vielleicht etwas größere Nerd-Community anziehen, die sich das wirklich maßschneidern. Aber die Frage ist, ob das nicht viel mehr eigentlich auch an Produzenten abzielt, die dann wirklich sich zum Beispiel auf einen Teil, einen besonders guten Bluetooth-Modul, genau, Zeiss Optik, auch ein gutes Beispiel, sich auf eine Komponente konzentrieren, die wirklich sehr gut machen.
Und es würde auch Chance geben, so Projekten wie das Yolla-Phone oder das, vielleicht Yolla jetzt nicht, aber dieses Fairphone, dass ich jetzt sage, ich spezialisiere mich drauf, was weiß ich, die Handyabdeckung ökologisch korrekt zu machen oder ein Holzhandy anzubieten, und
ist vielleicht...
dann trotzdem ein Stand der Technikgerät innen drinnen.
Zumindest werden die Chancen dann natürlich einfacher, weil wenn du dich auf eine kleinere Komponente konzentrierst, dann hast du vielleicht bessere Chancen, da nicht das gesamte Programm abdecken zu müssen und da überhaupt was gebaut zu bekommen, weil das Fairphone hat ja schon gezeigt, dass es sehr, sehr schwierig ist, eigentlich bis jetzt kann man sagen, unmöglich ist, ein 100% faires Phone zu bauen. Aber es ist nicht uninteressant, und ja, muss man sagen, es hinterlässt mich mit einem Fragezeichen, und ich traue Google immer erst, wenn irgendwas wirklich einmal auf ihrer Homepage oder irgendwann mal anklickbar ist, weil vorher mit ihren Invites und Beta-Strategie weiß man ja nie, was da am Ende rausschaut. Prinzipiell finde ich es aber nicht uninteressant. Ja. Ich habe mir dann überlegt, was würde ich mir zusammenstecken dann irgendwie so als Phone, worauf könnte ich dann verzichten? Ich könnte vielleicht auf Frontkamera verzichten, so um den Selfie-Trend ein bisschen entgegen, das könnte man sich vielleicht
die was Frontkamera sparen. Ist die, die selber fotografiert.
Ja, wenn das möglich ist, dass man das zum Beispiel auch komplett auslässt und sich vielleicht etwas anderes reinsteckt. Viel RAM würde ich mir natürlich reinstecken, das Speichermodul, das ist auch etwas, was ich anbiete.
Die coolen Sensoren, die jetzt noch nicht Standard sind, ne? Was weiß ich, Barometer oder ist vielleicht eh schon mal was. Irgendwelche anderen Sensoren halt. Oder überhaupt eine Schnittstelle, mit der du Sensoren anstecken kannst. Das weiß ich, mein Vater macht auch Gutachten. Mhm. Das ist gar nicht so leicht. Du hast zum Teil sehr teure Sensoren in der Technik, so eine Innenfeuchtemessung oder irgendwie halt ein Geigerzähler oder was auch immer jetzt. Mhm. Ja. Und dann haben die zwar zum Teil industriegenormte Schnittstellen, aber dann kriegst du wieder nicht, die passen nicht aufs Handy. Ne?
Ja, genau, kriegst du dieser Ding nicht drauf. Genau.
Da gibt es dann wieder irgendwelche proprietäre Schnittstellensysteme für proprietäre Massendatenspeicher für deinen proprietären Analogfühler, ne, mit einem Digitalwandler. Und ich glaube, wenn da einfach so ein offenes Handysystem wäre, könnte jetzt einer sagen, okay, dann mache ich zum Beispiel jetzt eben für die Zielgruppe der Techniker, mache ich da jetzt so eine Art klobige Schnittstelle und der kann dann seine hochpreisigen, sehr teuren Messgeräte an sein Smartphone einstecken, was ja viel mehr Sinn macht, als da jetzt irgendwie so wieder so ein Datalogger oder irgendein Laptop.
Also nicht für die allgemein, gerade für spezialisierte.
Ja, da kann man auch einen guten Preis verlangen.
Ne? Ja, stimmt. Das ist eigentlich wohl wahr. Also ich finde es auch nicht schlecht. Also prinzipiell kann ich es mir jetzt für den normalen Consumer-Markt nicht so gut vorstellen, weil wer hat schon Lust, sein Smartphone jedes Mal selber zu neu auszusuchen, zu konfigurieren und abzudaten. Mhm. Aber so generell, wie du gemeint hast, eben für so Spezialgebiete beziehungsweise eben für andere Hersteller oder für Komponentenhersteller, die sich spezialisieren, nicht uninteressant. Ich habe noch einen kurzen Bericht gelesen.
Nicht zu vergessen die Sub-Nerd-Gruppe der Case-Modder. Leute, die so extrem aufwendige Computer bauen. Also die dann halt so
ausschauen wie ein
Stück Stacheldraht. Oder.
Ja, da müsste man dann das Motherboard modifizieren oder so. Mhm. Oder man könnte sich einen Hub dann bauen, wo man diese Module reinsteckt. Ja, ist spannend. Also ist, man muss schauen, wie es sich anschaut.
Es muss nicht unbedingt bequem sein. Also manche Leute haben dann halt einen, keine Ahnung, einen Fetisch, dass halt ihr Smartphone genau zu ihrem Cosplayer-Kostüm passt oder so.
Ja, richtig, aber dafür gibt es ja Covers oder so. Da kannst du ja immer einfacher auch machen, aber ja. Also wie gesagt, da ist jede Menge Potenzial drinnen. Ich habe dann noch im Zuge dessen einen Bericht von Hands-On gelesen, wo sie schon Android 5 getestet haben mit auf einem Modulphone. Und das dürfte sich eigentlich ganz gut benehmen, weil man kann sich dann schon so anzeigen lassen, welche Module drinnen stecken. Mhm. Und wenn man dann im Betrieb das Modul aussteckt, dann graut sich das auch aus. Mhm. Das wird wahrscheinlich beim Hauptprozessor nicht funktionieren, bei peripheren Modulen. Aber sie haben sich da was überlegt und das scheint da ganz dick an. Ich meine, Kritiker kann man...
Du kannst ein Smartphone haben, was wirklich abhörsicher ist, weil es nicht funkt, also weil es kein Handy ist. Für Leute, die einfach nur einen portablen Mini-Offline-Computer haben wollen.
Wenn man der Komponente vertraut, wenn man dann dem Motherboard vertraut, das sind noch viele Wenn und Abers oder so. Oder ja, dem Bluetooth-Modul, das wird schwierig, das weiß ich nicht, wie man das dann beurteilen kann. Aber ja, sie bleiben auf jeden Fall dran, das ist ja schon mal was. Ich meine, sie tanzen ja auf dermaßen vielen Hochzeiten, dass man sich das mal anschauen kann. Hast du das andere mitbekommen, hast du dafür einen Invite bekommen für ihre modifizierte Inbox, die jetzt schon so... auch im Gespräch ist.
Ich habe das diese Woche entdeckt. Ich wollte mir heute irgendwas sagen, dass sie neu sind, aber
okay.
In Gmail weiß ich noch nicht.
Da gibt es
so, dass irgendwie das jetzt besser ist oder neu.
Ja, die haben vor einiger Zeit, jetzt glaube ich einem Jahr oder so, haben sie so einen kleinen E-Mail Client-Programmierer Programmierbude irgendwie gekauft. Kleine, vielleicht auch eine große. Mhm. Ja, da ist ein bisschen ein Raunen durch die Szene gegangen. Ich glaube, das war so ein Apple-Client und da haben viele gesagt, oh, und so schöner Client und jetzt von Google gekauft. Und die haben jetzt irgendwie auch ein Projekt rausgebracht, wie man die Google Inbox neu organisieren kann. Und das ist auf so eine Abarbeitungsliste zugeschnitten. Das heißt, du hast dann deine E-Mails in so einer To-Do-List und kannst markieren, entweder gelesen oder diese Nachricht ist so wichtig, aber soll vielleicht in einer Woche aufpoppen, wenn sie dann wirklich für mich relevant ist und so. Wie gesagt, auch wieder eines dieser Ideen, klingt toll, aber muss man sich anschauen, es könnte alles eine große Google Wave sein und das ist weggespült. Ja, aber genug vom großen Google gesprochen. Hm?
Ich kann ein bisschen was über einen Krautreporter erzählen.
Ja, das ist immer gut.
Das ist ja dieses, wenn du mir was sagst, was ich da circa nicht in einem Blödsinn erzähle.
Was hast du da? Du hast gar nicht viel, du hast geschrieben.
Aus der URL müsste ich heraus. Ah ja, ich weiß schon, über Apple Things, über Apple Fan.
Okay.
Also, ein Krautreporter, das von mir krautfinanzierte und neue Zukunft des Journalismus mäßige, super tolle Online-Medium, hat nämlich so eine Art Guten Morgen Newsletter, den kann man abonnieren.
Okay.
Und dann bekommt man halt in die E-Mail drei Schlagzeilen, die man eh schon kennt, wenn man in der Frühradio hört. Und man bekommt aber so den Lesetipp der Redaktion und das ist dann verlinkt auf irgendeine andere Seite halt. Und die sind bis jetzt sehr, wie soll ich sagen, sehr von der Arbeit in angenehmer Weise ablenkend. Mhm. Also diesen Service schätze ich sehr. Die haben sozusagen, machen sich Gedanken, sagen einfach den Tipp der Redaktion, sozusagen, was man zum Lesen. Und unter anderem war diesmal ein Artikel drin, der war aber auch auf Crowd Reporter selber. Und da ging es um einen Apple-Fanboy, der sagt halt, der sich kritisch damit beschäftigt, wie Apple die Journalisten gängelt und wie Apple halt die Berichterstattung über seine neuen Projekte und Produkteinführungen manipuliert und mit Pressesprechern halt beaufsichtigt und so. Und also, dass halt die Journalisten einen First-Class-Flug nach Los Angeles bezahlt kriegen zu irgendeiner Produkteröffnung und dafür halt erwarten sie sich auch, dass die Journalisten nur genau das machen, was...
Also so eingekauft so ein bisschen, oder?
Die kaufen sich die Berichterstattung von für ihren Kult halt, ne? Mhm. Und ja, beschreibt so, das einfach.
Okay, dann und, haben sie und, auch und, verlinkt, oder haben sie genau. Das ein originärer?
Oder? Das ist ein eigener Krautreporter-Artikel. Mhm. Ich weiß nicht, ob er noch woanders erschienen ist. Und Krautreporter ist ja sehr stolz, dass sie sozusagen primär online schreiben und nicht primär für irgendein Papiermedium und deshalb hast du dann halt mitten im Artikel dann ein großes Video zum Anschauen, auch von dem Autor und so. Also das ist ganz okay,
ja.
Dieser Misch. Und vor ein paar Tagen war ein sehr schöner Artikel, ich glaube, ich habe das eher mal erwähnt, oder wenn nicht, das war auch in diesem Krautreporter morgendlichen Mail des Tages sozusagen. Und das war verlinkt auf einen Artikel, der war dann auf einem Blog, also der war, glaube ich, gar nicht direkt von Krautreporter selbst. Und das war ein deutscher Autor mit Migrationshintergrund, wie man so sagt. Also sein Vater ist aus der Türkei eingewandert und der schreibt da sehr schön über einfach die Erwartungen der sozusagen der Generation Gastarbeitereltern an ihre Kinder und was dann passiert, wenn die Kinder halt nicht funktionieren, wie sich die Eltern das vorstellen. Also Generationskonflikt, aber noch dazu im Migrantenmilieu.
Ne? Mhm. Und spannend.
Und sehr nett geschrieben und vor allem sehr persönlich, weil er schreibt über seinen eigenen Vater und über die sozusagen Beschimpfungen und Gespräche, die er mit seinem eigenen Vater führt und dadurch wirkt das plötzlich sehr intensiv.
Okay.
Und was mir extrem imponiert hat, ich habe dann halt getweetet, dass der Artikel lauernd ist und so und dann sehr schnell einen Retweet vom Autor gekriegt.
Oh. Ne?
Dankeschön und so.
Also, das ist aber das persönlich.
Bin ja. Ich von jetzt anderen Medien nicht so gewohnt, ne? Dass der, sagen wir so, dass der Autor selbst netzaffin ist und auch Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Und hohes Lob, der Autor hat auch selber auf Reddit, in einem Reddit, also zu seinem Artikel selber herumgepostet und dann, also nicht so Eigenwerbung gemacht, sondern einfach nur erklärt, also auf eine Frage eingegangen und die beantwortet.
Nice.
Das ist voll super.
Das ist, ja, das klingt aber wirklich hoffnungsvoll, besonders
und dadurch so anfassbar ich seinen, werden. Genau, anfassbar und dadurch habe ich seinen Blog jetzt abonniert und so. Ne, und, ja.
Cool.
Also man stößt auf interessante, netzaffinere ja. Journalisten, als man das jetzt von einer großen Tageszeitung gewohnt ist. Ja,
das ist schon mal ein hoffnungsvoller Einstieg, wenn das gleich einmal so rezipiert wird.
Ich werde es in die Shownotes auch reintun, diesen Artikel, aber sonst ganz allgemein kann ich es empfehlen, diesen Krautreporter Newsletter halt zu abonnieren und halt so diese Tagesmeldungen wegzublättern und dann halt drunter so ein bisschen, man kriegt so einen kleinen Anreißertext halt und warum die Redaktion sich jetzt diesen Artikel empfiehlt und meistens ist das recht coole Sache.
Na, ich hoffe, dass dieses Projekt entwickelt sich weiter gut. Hoffnungsvoll, dass da mal sowas gestartet wird. Was habe ich? NFC am Prüfstand. Uiuiui. Ja, das ist eine Geschichte, die großplakativ in einen Webzinen heute irgendwie gebracht wurde.
Und zwar?
Es ist gelungen, von einer NFC-Kreditkarte $1 Million, so reißerisch haben sie es gebracht und deswegen ist diese Nachricht auch mit Vorsicht zu genießen, zu beheben. Mit einem gefälschten Smartphone, also einem Smartphone, das sich als Zahlungsterminal ausgibt. Und dann gibt es ja noch eigentlich diese Behebungsgrenze und die kann ausgehebelt werden, indem man einen eine Fremdwährung angibt und dort die maximalen 9999999 angibt.
Irgendeine hohe Währung. Also
die ja, richtig. Also das klingt einmal
irgendwie so. Fressen für den Johnny, ne?
Ja, ja, also wie ich auch die Kommentare, ich meide ja eigentlich immer Kommentar lesen, aber gleich unten sehr viele, die sehr aufgebracht sind natürlich und sagen, ja, bei ihren Banken wird einem das NFC ja untergeschoben und sie haben sind gleich eine nicht-NFC-enabled Karte verlangt und blablabla. Unten, ganz unten in ein paar Zeilen von diesem Artikel, den ich dann gelesen habe, steht dann auch drinnen, die Sicherheitsexperten räumen ein, dass einige Sicherheitsmechanismen, die eigentlich standardmäßig aktiviert sind, hier dann ausgehebelt waren. Also da muss man sich jetzt noch, das ist so eine typische Geschichte, da würde ich jetzt ja noch so 2, 3 bis 4 Wochen, wenn sich die Geschichte hält oder so, mal abwarten und schauen, was da wirkliche Sicherheitsexperten dazu sagen. Vielleicht, ja genau, also der Johnny könnte uns vielleicht mehr über diesen Exploit erzählen, aber bei NFC, das ist halt so ein Ding, ich werde es eigentlich gar nicht schlecht für die Technologie, gar nicht schlecht für diese Technologie, dass die jetzt Apple aufgegriffen hat, insofern, dass sie jetzt einfach schwerer im Test unterzogen wird. Und hoffe, dass wir vielleicht noch mehrere Sicherheitslücken erfahren, weil das ist ein Lebenszeichen für mich immer, dass da diese Technologie oft dahingehend abgeklopft wird. Es ist auch erst relativ unwahrscheinlich, dass jemand so 1 Million haben sie auch eingeräumt, auf einmal aus kriminellen Gründen abheben. Die meisten werden sich wahrscheinlich darauf spezialisieren, kleine Beträge von vielen Menschen abzuheben, dass du das nicht merkst. Also da gibt's, aber das Angriffsszenario muss man sich jetzt noch genauer anschauen, wie realistisch das wirklich jetzt ist.
Ja.
Habe ich noch irgendwas von meinen Technikthemen?
Irgendwas, ich glaube, wir schlittern in ein schöner Lebenteil.
Ja, das können wir eigentlich machen. Willst du anfangen? Oder?
Ich kann gleich mal anfangen mit Kino.
Ja.
Ich war im Kino und große Sensationsmeldung. Erbleichet alle. Ich war am Donnerstagabend im Kino und es war voll.
Okay.
Ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich habe mich total verstört und an die Kartenabreißerin gemeldet und habe gesagt, sagen Sie, ist da Premiere und so? Und sie hat mir so gesagt, na, ich weiß auch nicht, die Leute gehen halt heute gerne ins Kino.
Okay. Oder liegt es am Film?
Ja, keine Ahnung. Möglicherweise war der Film nicht ganz unschuldig. Also der Film hat geheißen Wished I Was Here, auf Englisch geschaut, im Artist. Und in der Vorbeschreibung stand, ja, arbeitsloser Schauspieler muss seine Kinder zu Hause unterrichten. Und ich habe mir gedacht, haha, das ist so eine schöne, da macht man sich so ein bisschen über Lehrer lustig und über diese Education-Situation, das habe ich beruflich auch ganz gern.
Ist das der mit dem Robert Downer Jr. in der, spielt er mit, Hauptrolle, der Vater vielleicht?
Robert Downer?
Downey Jr., kannst du
nicht? Nicht, dass ich wüsste.
Okay, ja, wurscht.
Der Hauptdarsteller heißt Zach noch was, bitte
aus Wikipedia nachlesen. Ja, der von Scrubs, oder?
Nicht? Möglicherweise, er schaut so ein bisschen aus wie so ein verlebter Verschnitt von dem Californication-Typen, von dem Scully und
Mulder. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ja.
Also, ja, und der Film hat einen Preis beim Sundance Festival gewonnen. Und was muss man noch wissen? Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Kate Hudson spielt mit.
Okay.
Die kennt man von dem Film, so ein Groupie-Film war das, keine Ahnung, wie der geheißen wird.
Da kam schon von diversen,
Filmen, also so super schöne blonde Frau halt. Ja, und wenn du nichts dagegen hast, erzähle ich Ihnen jetzt, was meistens Richtung Spoiler ausartet.
Okay, dann Spoilerwarnung gleich am Anfang.
Ja, ja, also bitte jetzt vorspulen und auf den Shownotes schauen, wann wieder der Krieger redet. Ja,
oder dein Resümee?
Mein Resümee ist, der Film ist sehenswert, das kann man sich durchaus anschauen, der ist ganz nett, aber er hat jetzt nicht einen großen Inhalt und das habe ich auch schon gemerkt, die Leute, die dort waren, war jetzt nicht so das typische Teenie-Action-Popcorn-Publikum, sondern so ein bisschen ältere und Pärchen. Aber es waren jetzt nicht auch das Seniorenpublikum, sondern eher so Midlife. Typen halt, wie ich jetzt, die so ihre 30er hinter sich haben und ihre 40er gerade ausleben oder so. Und worum geht's? Also es geht um einen arbeitslosen, sehr erfolglosen Schauspieler, der halt sozusagen damit konfrontiert ist, dass seine Lebensplanung und sein großer Traum, nämlich in Los Angeles oder wo er lebt, Schauspieler zu werden, eben nicht funktioniert. Und er hat natürlich, wie sie es gehört, 2 süße Kinder und einen Bungalow, wo er mit einer superschönen Frau lebt. Und die Frau hat einen Job, also so passt eh alles. Und Er ist auch noch jüdisch, aber nicht religiös, sondern irgendwie wegen, halt sein Vater war religiös. Und der Vater zahlt bisher den Kindern das Schulgeld für seine jüdische Privatschule. Und der Vater kriegt dann Krebs und sagt, also er braucht jetzt das Geld für sich und seine Behandlung. Und die Kinder fliegen da, also können sie, also er kann sie, der Vater kann sich das Schulgeld der Kinder nicht leisten. Er versucht dann eben in einer sehr guten Szene, versucht er bei diesen sehr religiösen Rabbis, die überhaupt nicht seinem Lebensstil entsprechen, versucht halt so zu betteln um ein Stipendium für seine Kinder, dass die dann nicht, oh schräg, in die Public School müssen, was ja ganz der soziale Abstieg ist. Und dann sagt ihm der Rabbi halt, ja, also er müsste das Geld halt dann Familien wegnehmen, die es wirklich nötig hätten, um es ihm zu geben, weil er halt glaubt, er muss Schauspieler sein, anstatt zu arbeiten. Ui, und dann ui, sagt ui. Der Vater halt so ganz erbost, ja, aber will Gott nicht, dass ich meinen Traum verfolge. Mhm. Und dann sagt der Rabbi, nein, das ist Jefferson und die Verfassung. Mhm. Gott will, dass du dich um deine Familie kümmerst. Und dann geht der Vater halt wutentbrannt weg. Mhm. Und wie es halt voll Hollywood ist, es ist nicht so, dass ihn seine Frau dann benörgelt, dann sagt er, soll das arbeiten gehen, sondern die Frau unterstützt ihn nach wie vor voll super und erträgt ihren, das kriegt man dann später raus, erträgt ihren sehr öden und miesen Job, sondern die Frau macht dann nur den Vorschlag, er soll die Kinder homeschulen, also zu Hause unterrichten, weil damit sie halt nicht mitten im Jahr in die Public School müssen, sondern halt den Rest vom Schuljahr halt.
Was beschäftigt sich also mit dem Thema Homeschooling, was man doch die letzten Jahre gefühlterweise öfters gelesen hat?
Genau, oder? Und wo ich auch sagen muss, dass bei meinen Kunden habe ich das auch schon ein bisschen mitgekriegt. Also ich habe auch mit Homeschulen zu tun, gibt es auch in Österreich.
Eine was?
Sehr,
wirklich?
Sehr kleine Szene, aber die ist international gut vernetzt, hat auch diverse sich streitende Subgruppen, wie es für jede Bewegung sich gehört. Ne?
Interessant, die Schulpflicht dauert ja nicht das Ganze. Und dann kann man seine Kinder als
Eltern... Du kannst das nur in die Volksschule machen, und anscheinend auch bis zu 14 und so. Ich weiß nicht, ob es das bis zur Matura führt. Okay. Kannst auch, aber ja, es gibt einfach eine
Szene. Es gibt Szene Leute, die das machen, okay.
Und das wird im Film,
war mir nicht bewusst, ja.
Wird im Film dann auch mehrmals erwähnt, ja, das ist eh alles im Internet und Homeschooling und so und das geht und so. Und leider, also eigentlich habe ich es mir wegen dem Thema angeschaut, habe gedacht, das ist jetzt was Lustiges über Homeschooling. Ja, und das kommt dann, es ist schon eine lustige Szene, aber die hast du in 5 Minuten gesehen, also die hätte ich mal auf YouTube jetzt auch reinziehen können und nicht alles gewusst, was der Film zu dem Thema zu sagen hat. Mhm. Und die Szene ist aber dann ganz nett, also der Vater versagt natürlich Länge mal Breite beim Homeschooling, also nicht nur Schauspieler unfähig, sondern Homeschooling noch viel mehr unfähig. Also es geht dann so aus, dass die Tochter ihm Geometrie erklärt, weil sie wesentlich mehr Ahnung hat als er und der kleine Bub zuckt überhaupt aus und am Schluss fesselt er die Kinder mit Klebeband.
Aber das Kind ist ja durchaus komödiant. Also
ja, ist halt leider nur eine kurze Szene und nachher ist das Thema sozusagen abgehakt.
Aha.
Und der Vater tut dann vernünftigerweise gar nicht versuchen, die Kinder zu unterrichten, sondern, ich würde das mal so ausdrücken, er versucht einfach ein guter Vater zu sein.
Okay.
Und nimmt sie mit auf seine diversen Unternehmungen und was tut er? Er tut mit ihnen das Swimmingpool reparieren und einen Zaun reparieren und man sieht halt immer so gefühlvolle Family Value Aufnahmen, wo er halt so in Zeitlupe seine Kinder umarmt und,
klassisch.
Ja. Und sie so sich alle urleibernd taugen, weil es in die Sterne schauen.
Ja, ja,
so, er verbringt Zeit mit seinen Kindern.
Vor Augen.
Ja, ja, genau. Und das ist halt so. Mhm. Aber ich denke, es ist Aussage genug, dass das ja eine Qualität für sich ist, dass du dir Zeit für die Kinder nimmst und dass es nicht so drauf ankommt, was du jetzt genau machst mit ihnen.
Genau.
Wären wir alle mit Krankheiten groß.
Also das ist nur genau richtig. Aber es hat nicht einen Fokus, so wie erwartet.
Nein, es ist überhaupt keine pädagogischen Konzepte. Oder vielleicht ist das sogar die Aussage, dass das... dass du als Vater, also zum Vatersein jetzt nicht ein pädagogisches Konzept brauchst, sondern einfach Zeit und
Commitment,
ja. Ja. Naja, und das, ja, und es sind sehr ein paar nette, nerdige Sachen drinnen. Der Vater hat so einen Nerdbruder, der in seinem Wohnwagen lebt und das seine Erbschaft so damit vertut, dass er auf Twitter Prominente beleidigt. Ja, und was macht er dann? Der verliebt sich in eine Comic-Con-Cosplayerin. Und die bringt ihn dann dazu, dass er seinen Wohnwagen verlässt halt. Und, so. Und dann sind so ein paar schöne CGI-Effekte, was man in so einem Family-Erwachsenen-Film jetzt nicht erwarten würde, aber sind ganz cool. Also dieser Nerdbruder überlegt dann, wie kann er ein Kostüm machen, und dann schaut er so einen Schrotthaufen an und dann sieht man so Terminator-mäßig dann die Umrisse mit so kleinen Datenpanels zu jedem Stück. Und also man merkt einfach, aha, das Genie ist jetzt da am Werk. Mhm. Und dann hat der Vater auch immer wieder so Fantasy-Film-Einschübe, nämlich als Kind hat er immer Astronaut gespielt und der Film fängt auch gleich so an. Also es sind dann immer so Zwischenszenen, die zum Teil überblenden ins Realfilm, wo er halt in so einem Astronautenanzug herumrennt mit einem riesigen Schwert und er hat so einen kleinen kugelförmigen Roboter, der mit ihm herumfliegt. Mhm. Und ja, das,
okay,
und das merkt man halt so, der Vater lebt, ist eigentlich nie richtig erwachsen geworden, sondern rennt halt seinen Kindheitsträumen hinterher.
War alles im Abend, klingst du eigentlich positiv?
Ja, es war ganz nett. Es war jetzt halt nicht speziell über das Homeschooling, sondern eher mit dem, wie geht man mit dem Erwachsenwerden um, wie geht man dann mit dem Sterbefall in der Familie um und das. Und es war ein bisschen gefühlsduselig sozusagen. Also meiner Meinung nach ein paar Sachen sehr breit ausgewalzt. Andererseits, anscheinend hat das den Leuten auch gefallen. Also in dem Film gibt es keine Action-Szenen.
Ja, du, wenn ich mich nicht ganz stark irre, kennt man diesen Hauptdarsteller sehr gut eben aus der Fernsehserie Scrubs, und der hat jetzt auch so diesen Turnaround von dieser Serie zum angesehenen Produzent und Regisseur und Drehbuchautor, so Autorenfilm. Und er hatte schon mal, kann ich mich vor Anfang oder Mitte 2000er Jahre, hatte einen Film namens Garden State, und der war, den habe ich mir angeschaut, und der ist nett und man fühlt sich wohl dabei und man fühlt sich auch intelligent unterhalten, und dann
ich glaube, das trifft den Punkt, was du sagst. Man fühlt sich intelligent unterhalten.
Ja.
Was mich überrascht hat, jetzt also im Kino von einer amerikanischen Produktion, sensationell, ganz hauchzarte Kritik an religiöser Indoktrinierung in Schulen. Also der Vater merkt dann, wie er die Kinder umschult, dass die halt sagen, ja, die Araber wollen uns alle umbringen. Und er sagt, was? Wer hat euch das gesagt? Na, Rabbi so und so. Also da merkt er überhaupt, was da eigentlich was passiert, wenn du die Schule wenn du die Kinder abgibst in eine Schule. Dann
kann man auch von den Einflüssen manchmal erst sichtbar, wenn man das dann so halt.
Genau, aber das war es dann auch. Na, wobei, ja. Also ein bisschen sogar sozusagen Distanz zur Religion, was, glaube ich, für einen US-amerikanischen Film eine größere Sache ist als jetzt in Europa. Mhm. Aber wie gesagt, kann es empfehlen. Netter Film.
Okay.
Wish I was here.
Wish I was here. Ja, du, während du dem Homeschooling-Thema verfallen bist, bin ich wenig überraschend. Ich kann mal das kleinere Thema machen. Der russischen Space Opera zugetan. Ich wäre selber nicht drauf gekommen. Ich bin drauf gestoßen worden. Der ist 2008 produziert worden und ist, glaube ich, mit $30 Millionen einer der teuersten Filmproduktionen überhaupt in Russland und teuerster Science-Fiction-Film auf jeden Fall. Und der Originaltitel, es ist ein bisschen schwierig, man muss auf Google Plus vielleicht unseren Themenlink folgen. Wenn man nach Dark Planet sucht, dann kommt man auf so zwar Erwähnungen auf der Wikipedia, aber es gibt keine eigenen Artikel. Mm-hmm. Besser ist, wenn man The Inhabited Island dann eingibt, und der zweite Teil hat noch The Rebellion, glaube ich, als Zusatztitel. Da kommt man dann besser voran. Noch viel besser, wenn man den russischen Titel auf Kyrillisch dann in Google einragt, dann kriegt man überhaupt alles. Bemerkenswert ist diese Verfilmung insofern, dass es auf einer russischen Romanvorlage basiert. Nämlich keinen Unbekannten. Ich hoffe, ich sage da jetzt keinen. Wo habe ich mir das aufgemacht? Genau, von einer Romanvorlage, nämlich von Arkadi und Boris Strugatsky. Und das sind zwei Science-Fiction-Autoren, die anscheinend sehr geliebte Science-Fiction-Stoffe geschrieben haben. Also ich habe das mal so in die Runde geworfen und es kam durchaus anerkennendes Echo zurück, dass die beiden wahrgenommen worden sind. 2008 ist er abgedreht worden und ist eine Space Opera im klassischen Sinne eigentlich, weil es eine sehr epische Handlung eigentlich
Raumschiffe, Laserstrahlen.
Ja, ist so wie Star Wars eigentlich, wurde ein bisschen anders gedacht oder so. Was ist die Handlung? Am Anfang kriegt man so einen Intro-Text präsentiert. Die Menschen haben sich schon ein bisschen weiterentwickelt, können die Sterne bereisen und haben sich aber von ihrem Geisteszustand zu einer gewissen Naivität, Positivismus hinentwickelt. Und so schaut der Hauptheld immer die ganze Zeit hin. man sieht ja nur einen Vertreter von dieser Menschheit im Raumschiff. Ja? Und das ist so ein blonder Schöni, der könnte aus dem Film die blaue Lagune entwickelt sein. Und er fällt dadurch auf, dass egal wie furchtbar die Situationen sind, immer mit einem positiven Lächeln rumgeht. Oh, und, so. Und deswegen, das war schon mal ein schwieriger Einstieg, weil man sich schon gedacht hat, oh Gott, schrottig. Und das geht beim Anschauen des Films generell immer so ein bisschen auf und ab, dass man sich zwischendurch denkt, geht sich nicht aus, auch teilweise vom CGI her oder so produziert. Und dann denkt man sich aber, die Handlung hat dann trotzdem im Rahmen einer Space-Opera, was halt alles dazugehört, mit großen Bösewicht und blablabla oder bösen Wichten, hat dieses Epos eigentlich alles. Und ich habe nur den ersten Teil gesehen, ich werde dann auch mal berichten, wenn ich den zweiten gesehen habe.
Und aber was ich jetzt nicht kapiert habe, du siehst die ganze Zeit nur den einen Schauspieler in seinem Raumschiff?
Oder also die Handlung umreißt, dass er fährt mit seinem Raumschiff durchs Weltall und auf einmal eine Komplikation und er stützt ab auf einen Planeten, der ihm nicht bekannt ist. Er kann nicht seine Homecrew kontaktieren. Er ist allein auf seinem Raumschiff und er wird sozusagen ein fremdes Gesellschaftssystem auf diesem Planeten gestrandet, wird von Militär aufgenommen und die sagen, ja, es ist ganz schlimm, wir werden bedroht von Degenerierten, das sind Leute, die von Strahlung verändert wurden, die uns ans Leder wollen und du bist aber anscheinend sehr wertvoll, weil du gehörst nicht zu unserer Gesellschaft und wir bringen dich in die große Utopia-City, weil er ist da auf irgendeinem Wüsten-Outpost. Beim Reinfahren im Zug fällt schon mal so ein Abwehrturm zusammen und dann kommt er rein in diese Stadt.
Der fällt einfach so zusammen aus Verrottung.
Das ist dann schon ein Angriff von einem Degenerierten und so. Und dann kommt er in diese Stadt und er lernt halt immer Charaktere und das Gesellschaftssystem kennen und weiß, dass diese Bewohner dieser riesengroßen Megastadt in Unwahrheit von vielen Fakten über ihre Umgebung und über die anderen Menschenverhältnisse
irgendwie sind. Das ist nach einem sowjetkritischen Film. Also
es könnte durchaus auch
sein. Abrechnung.
Darüber habe ich jetzt noch mal eigentlich nachgedacht, aber das könnte durchaus in dem Sinne, man müsste sich auch anschauen, wann dieser Stoff dann genau geschrieben ist. Und es ist dann eigentlich eine Odyssee.
Also die Menschen werden blöd gehalten sozusagen oder wird ihnen was vorgelogen?
Ja, also es wird halt nicht im ersten Teil noch nicht so klar. Es gibt bei dieser Stadt so ein Gremium, die nennen sich die Unknown Fathers, so ein Gremium von, weiß ich nicht, 5, 6 unheimlichen grauen Eminenzen und es wird sehr komplex. Es wird streckenweise sehr komplex erzählt, was da irgendwie so hin und her geht an Informationen. Und wer was eigentlich möchte. Ja. Und das sind so die Stellen, wo ich mir denke, okay, ja, das ist wirklich, da wird eine Handlung erzählt und die hat Hand und Fuß und das geht ganz gut. Andererseits kommt das alles in einer Ästhetik her, die sehr teilweise an Fünftes Element erinnert, also sehr oberbordende Farben, sehr kitschig. Ja, richtig, auch die Bösewichte mit typischer Nazi-eske Uniformen und komische Frisuren. Nein, eigentlich ist das alles aber ernst gemeint. Aber du immer in dem Moment, wo man dann, also zwischendurch wird natürlich gelacht, irgendwie so, wenn man sich's anschaut, aber dann war man dann irgendwie schon wieder dabei, weil irgendwie die Handlung dann nicht immer so platt bleibt und es entwickelt sich weiter. Also er ist dann in dieser Stadt, dann kommt er...
Er bleibt die ganze Zeit unerträglich positiv oder ist es eher so für Lacher?
Nein, es ist einfach, der ist so drauf. Das ist auch das Schwierige zum Greifen. Vielleicht ist das auch, ich habe ihn auf Russisch mit Untertiteln gesehen, das ist teilweise auch ein bisschen... ist auch ein bisschen schwierig irgendwie dann vielleicht den Humor rauszulesen. Es ist sehr angenehm, dass man russische Schauspieler hat, das ist mal ein bisschen was Frisches für die Retina, dass man nicht nur die amerikanischen Schauspieler
hat. Hast du ein paar russische Schimpfwörter gelernt oder?
noch nicht, nein. Oder beziehungsweise die ich gelernt habe, da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendein Sci-Fi-Vokabel ist, ein russisches. Ja. Und ihn verschlägt es natürlich dann wieder, er geht dann verloren, als er ins Hauptquartier in der Stadt gebracht werden sollte. Dann beginnt er als Unbekannter ganz unten beim Militär. Dann lernt er aber auch so eine Gruppe von diesen Degenerierten kennen und die erzählen ihm eine ganz andere Geschichte, dass diese Türme nicht Abwehrstationen sind, sondern irgendwie so die Strahlung ausschicken, damit sie überhaupt irgendwie so zu verstrahlt werden. Und das macht es eigentlich aus. Also es, man merkt schon, dass eine Novellenalphabet da steckt was dahinter. Wie gesagt, es geht mir ein bisschen ewig, ähnlich wie beim 13th Floor, den wir uns aus den 90er Jahren angeschaut haben. Er kommt ein bisschen cheesy rüber und die Ästhetik ist manchmal nicht erst rein und man muss erst einmal diesen Hauptcharakter nicht begreifen, aber mal akzeptieren, ja, weil er schaut wirklich wie aus einem billigen 70er Jahre Streifen aus. Aber wenn man das mal sich darauf eingelassen hat, glaube ich, wenn man auf dieses Genre steht, das irgendwie so ein bisschen Gesellschaft und ein bisschen Abenteuer im Kleinen und im Großen, dass man da durchaus was rausholen kann. Ich bin gespannt auf den zweiten
Teil. Für mich klingt das jetzt extrem nach einer Analogie. Also versucht der Autor da mit einem Science Fiction Roman etwas zu sagen über eine reale System oder Herrschaftsmechanismus.
Ich werde mich schlau machen über die Romanvorlage und schauen, ob das da Parallelen gibt. Und ich kann vielleicht nach dem zweiten, schauen das zweite Teil, wenn sich der Plot auch ein bisschen mehr klärt, weil es gibt dann wirklich so Abenteuerstation nach Abenteuerstation und immer klärt sich immer so ein weiteres kleines Geheimnis, was man dann der Zuschauer dann bis dato auch nicht gewusst hat. Ja. Aber ja.
Und sonst so für den Science-Fiction-Fan gibt es irgendwelche Lasergefechte oder schöne außerirdische Frauen? Oder?
Also wie gesagt, vom Pacing her kann man sagen, das ist wirklich so ein bisschen Krieg der Sterne. Das ist so ein bisschen Liebe, er verliebt sich da natürlich ein bisschen, dann muss er aber wieder weg von der Liebe und beim Militär ein bisschen Abenteuer machen, dann kehrt er wieder kurz zurück. Zwischendurch sieht man die bösen Imperatoren, die ein paar Befehle geben und ihn furchtbar suchen. Also es ist so, wie es ist. Genau.
Also Gregor spricht eine Empfehlung aus, wenn ich das richtig verstehe.
Ich weiß nicht recht, es ist sehenswert, es ist eine teure Produktion. Ob man es wirklich sehen muss, ich muss gestehen, ich bin schon nicht so ein Krieg der Sterne-Fan und das Genre der Space Opera ist oft für mich schwierig. Also ich bin da einfach nicht, du weißt, ich bin eher so von der, weiß nicht, Stanislaw Lem-Abteilung, die dann eher dann so die Reise im Inneren, was macht der Mensch im Weltraum, ui und so.
Also, du hast es gerne ein bisschen intelligent beim Science
Fiction. Ja, weniger, diese Massenschlachten geben mir einfach halt nicht so viel. Das ist, glaube ich, so der Grundtenor. Aber ich, wie gesagt, wir haben es zu dritt angeschaut und wir haben es, dauert ja 2 Stunden der erste Teil, der zweite auch, man investiert da durchaus Zeit und wir waren jetzt nicht so, dass wir das komplett fade Auge hatten, sondern waren gut abgewechselt zwischen Spannungsbogen und ja, ganz selten anmutenden Szenen zwischendurch.
Ja. Ja, klingt interessant.
Ja, mal was anderes. Du. Dass die jetzt auch so Blockbuster inszenieren bei den Russen, das ist immer so punktuell, kommt man wieder auf so Sachen. Was ich mitbekommen habe, was ja so der letzte große kommerzielle Erfolg war, war ja so Wächter der Nacht und Wächter des Tages. Ja. Hat mir auch nicht gefallen. Also, ich habe mir auch angeschaut, habe mich irgendwie amüsiert, aber...
Ich möchte jetzt nicht blöd reden, weil ich verstehe absolut nichts davon, aber ich nehme an, dass die russische Filmindustrie hat ja praktisch jahrzehntelang durch den Kommunismus mit einem gewissen Zensursystem umgehen müssen. Und dann kannst du nicht plötzlich so dieselbe Vitalität erleben wir jetzt eine lang gewachsene Industrie wie Bollywood oder Hollywood jetzt.
Ja, ne? Richtig. Wie gesagt, das ist ein guter Vergleich.
Du musst ja auch erst die Finanzierung auftreiben und das muss sich auch erst alles einspielen. Ne?
Du ja eh.
Ich schätze, da ist halt eine gewisse Verzögerung.
Das ist natürlich klar, aber es mutet halt immer selbst zusammen an, deswegen ist der Vergleich mit Bollywood auch eigentlich gar nicht schlecht, weil es wirkt halt von der Ästhetik her sehr teuer produziert und so, aber es geht sich dann halt in der Erzählweise, trotzdem wirkt es dann noch ein bisschen nachgemacht. Also jetzt ein bisschen weniger wäre da mehr gewesen. Und es gibt auch sicherlich russische Filme, die einen komplett anderen Genre.
Aber haben sie das jetzt auch nicht primär für den Westen produziert oder für den Weltmarkt?
Er ist auf jeden Fall auf den Weltmarkt rausgekommen. Eine Stunde 20 Version zusammengekürzt, beide Teile. Also ja. Das war schon, die haben schon versucht, einen größeren Markt damit anzusprechen.
Okay,
ja. Aber wie gesagt, anschauen, wenn man so auf interessante Artefakte der Science-Fiction-Szene gibt es eh nicht so viel, obwohl jetzt habe ich gehört, es kommt Interstellar raus, das soll auch ein neuer Science-Fiction-Film sein, ein ernsthafter. Ja, schauen wir mal.
Go East.
So ist. Haben wir noch was?
Ja, ich glaube, ein Thema habe ich, genau, ich habe noch ein Buch zu besprechen, Command und Control, zumindest das, was ich bis jetzt schon gelesen habe.
Ja.
Hast du noch? Hast du japanische Serien oder so?
Ich habe die amerikanischen Serien, hätte ich noch ganz am Ende. Ja, die kann ich ja ganz am Ende.
Dann fange ich mal an mit dem Buch.
Ja, mach das von meinem Buch. Bisschen Abwechslung.
Okay, also wie gesagt, von Erich Schlosser, dem Autor von Fast Food Nation, kann ich erzählen. Dessen Buch habe ich sehr geschätzt, weil einfach ein ernstes Thema gut beschreibt und sehr leserlich. Also er hat so ein bisschen die, wenn jemand jetzt ihm ein Interview gibt, dann erfasst auch gleich die komplette Familiengeschichte auf zwei Generationen. Das geht da ein bisschen in die Tiefe. Und worüber schreibt er? Er schreibt über die Geschichte der amerikanischen Atomwaffen und ihrer Handhabung und vor allem der Fehler, die dabei passieren und der beinahe Katastrophen und so.
Da gibt es ja einige berühmte Geschichten, wie knapp es manchmal war.
Genau. Und ich bin jetzt, wie gesagt, erst sehr am Anfang und habe aber schon gelernt, etwas, was ich nicht gewusst habe, über eine Katastrophe in Marokko, wo so ein strategischer Bomber Feuer gefangen hat mit einer Wasserstoffbombe an Bord, die ist dann aber nicht explodiert, aber sie haben schon die ganze Basis evakuiert, die sind in die Wüste gefahren und da wurde dann so ein Mantel des Schweigens drum verbreitet. Das hat damals auch funktioniert in den 50ern. Und was habe ich noch erfahren? Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Muss man historisch dazu sagen, bei der Eisenhower-Ära, also nach dem Zweiten Weltkrieg, haben eine Zeit lang die Russen Vorsprung gehabt mit internationalen Raketen. Und die Raketen der Amis haben einfach nicht so gut funktioniert. Und deshalb war sozusagen die Hauptwaffe für den Atomkrieg waren Bomberflotten. Also es gibt ja jetzt noch strategische Bomber. Und da war es halt zum Teil so, dass auch die Besatzung zum Teil aus Versehen die Bomben runterfallen hat lassen, weil sie halt irgendwas repariert haben oder sich nicht ausgekannt haben. Und einmal ist in Europa auch so eine, ich glaube, sogar eine relativ große Atombombe dann runtergefallen. Aber sie war nicht scharf, also der Kern war nicht scharf und es hat dann nur unten eine Explosion gegeben, aber konventionelle. Und ja, halt was da alles passieren kann. Und das Buch fängt gleich an mit einem Feuer in seinem Raketensilo und wie dann halt die einzelnen Feuerwehrleute und Techniker dann versuchen, damit umzugehen. Und was man auch erfahrt ist, wie soll ich sagen, wie die Politik das eigene Volk behandelt und mit Dingen, für sie unangenehmen Dingen wie einer Anti-Atomwaffenbewegung umgeht. Und also ein Detail, was mich jetzt extrem fasziniert hat, war, das war dann auch dem Generalstab bewusst und der US-Führung, dass so zum Beispiel das Risiko eines unabsichtlichen Atomkriegs umso mehr steigt, je mehr Atomwaffen du halt hast. Und andererseits war es politisch gefordert, viele Atomwaffen zu haben, weil sie gesagt haben, die Russen haben mehr als wir.
Ja, genau.
Und das war dann durchaus in den höheren Ebenen bewusst. Und dann haben sie also Angst gehabt vor dem Madman, also dass irgendein Offizier im Alleingang sozusagen einen Krieg anfängt, als auch, dass halt irgendein Unfall passiert und das dann von einem Land als Attacke interpretiert wird und sofort eine Vergeltung. Mhm. Also man muss sagen, das ganze rote Telefon und diese Direktverbindung, das ist ja alles erst im Laufe der Zeit gekommen. Das war damals nicht da. Also die Welt war sozusagen sehr lange sehr nah am Abgrund der atomaren Vernichtung. Ja. Und in einer Seite beschreibt er halt, dass dann sozusagen, ich glaube noch Eisenhower, war dann in der interessanten Situation, da haben sie dann durchgespielt, was sollen sie machen, wenn jetzt sozusagen eine Atombombe irgendwo hinfällt, also wurscht, ob das eigene Land oder aufs Feindliche. Und dann haben sie sich ausgemacht, ja, also sie würden dann durch geheime Diplomatiekanäle den Sowjets die Wahrheit sagen, dass das halt ein Versehen war und hoffen, dass die sich nicht rächen. Und der eigenen Bevölkerung würden sie das aber nicht sagen, weil sie da halt sozusagen keine Antikriegsstimmung haben wollten oder keine Anti-Atomwaffenstimmung, beziehungsweise die schon vorhandene Anti-Atomwaffenstimmung nicht noch schüren. Mhm. Also total.
Ja, ist absurd.
Man liest das jetzt im Rückblick halt besser als, aber ich kann mich erinnern, wie ich aufgewachsen bin in den 80er
Jahren. 80er Jahren war das so.
Atomkrieg, ja. Ne, war Gefahr.
Mhm. Der Kalte Krieg, ja, Kalte definitiv Krieg, ganz starkes Wahnsinn, Thema. Ja.
Und was aus der Nerd-Perspektive sehr interessant ist, wesentliche Teile des Internets haben ja sozusagen ihre Wurzeln im C3 Command and Control System der USA, die einfach ein dezentrales Computernetz haben wollten.
Genau, das ist also ein Narrativ des Internet, der Internet-Erfindung.
Genau, und er schreibt halt alles, was für uns jetzt selbstverständlich ist, wie Datenübertragung per Telefonleitung sozusagen oder Gleichzeitigkeit von entkommenden Verbindungen, ist halt damals überhaupt erst erfunden worden. Und wenn man sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt und da gibt es so Filme wie Battle of Britain oder dann weiß man einfach, die Briten haben damals im Zweiten Weltkrieg so einen riesigen Tisch gehabt und da haben sie die Positionen deutscher und eigener Flugzeuge auf so einem riesigen Tisch praktisch mit so Schiebern herumgeschoben und sie haben sowohl Radaranlagen gehabt als auch so ein Ground Observation Corps, also die haben per Telefon durchgegeben, wenn Flugzeuge drüber geflogen sind. Mhm. Und diese Daten sind sozusagen in einem riesigen Raum zusammengeflossen und die haben dann sozusagen quasi in Echtzeit halt diese Sachen abgedatet. Und das war schnell genug, obwohl sie es mit der Hand hin und her geschoben haben, die Positionen, dass die dann ihre Abfangjäger, also Flugzeuge richtig zu den Bombern hinleiten konnten. Und genau mit dieser Technik, also dass du praktisch einen riesigen Tisch hast mit so kleinen Spielzeugfiguren drauf, wo so Adjutanten mit so Billardstöcken dieses herumschieben, das war, das schreibt er, bis tief in die 60er Jahre war das auch noch Stand und ein General LeMay hat dann sozusagen den Traum gehabt, er will so einen Führungsbunker haben, wo er in Echtzeit sieht, wo seine eigenen Bomber gerade rumfliegen und wo die feindlichen sind. Mhm. Also was wir aus Filmen wie Wargames kennen, der 1984, glaube ich, gekommen ist, wo du das, also dass du eigentlich auch selbstverständlich annimmst, dass irgendwelche Supercomputer in Echtzeit ständig wissen, wo das sich welcher befindet, dass das extrem lange noch Science Fiction war und er schreibt halt, bis in die 60er Jahre war das nicht erreicht, also bis Mitte der 60er Jahre, sondern diese Information, wo die Bomber jetzt wirklich sind, hat bis zu einer Stunde hinten nachgehängt und noch weiter, früher noch viel länger.
Was es ja auch nicht einfacher macht, dann, wenn die Krisensituation da ist und eine Nation vielleicht schon mit dem Angriff sieht und dann. Und
vor allem, da gab es ja dieses Wettrüsten, dass du innerhalb von 5 Minuten schon entscheiden musst, ob du jetzt den totalen Gegenschlag auslöst oder sonst bist du ewig.
Ja. Ja. Wargames ist ja auch ein gutes Beispiel, da wird ja auch dieses Madman-Dilemma auch angesprochen, gleich am Anfang, wo nämlich zwei Leute, einer davon ist der Michael Madsen, interessanterweise, eben den Befehl bekommen, die Atombombe zu starten und der eine sagt, nein, bitte, also ich steig da aus und der andere hält dann die Waffe an. Und also diese Zweischlüssel-Strategie.
Ja, das kommt auch dauernd vor, ne? Also, ja, super faszinierend zu lesen einfach.
Ja.
Zum Teil ein bisschen langatmig, also wenn er irgendwelchen erzählt, welcher Feuerwehrmann welchen Großvater gehabt hat und wo ihm irgendwie in Mississippi aufgewachsen ist, aber sonst extrem gut eigentlich und schön zusammengefasst, auch mit dem Abstand der Jahre jetzt, also so, seit einem besseren Blick zurück, weil du einfach mehr weißt und mehr Archive. Also, er sagt, im Vorwort schreibt er gleich, er kann nur über die USA schreiben, weil er von der Sowjetunion einfach keine Quellen hat und auch nicht die Kontakte. Okay, das müsste man anderer machen. Wäre sicher interessant, das Gegenstück von dort zu lesen.
Das stimmt, weil diesen Blickwinkel haben wir eigentlich auch nicht so nicht kommuniziert bekommen.
Ja, und es ist ja unmöglich, also wenn so viel Atom, man weiß ja, die haben Unfälle gehabt. Es gibt, glaube ich, auch bei Vladivostok, der in der Nähe in der Gegend ist, mehr verstrahlt als Tschernobyl, weil da halt irgendwann mal was hochgegangen ist. Aber ja, das fehlt sozusagen noch, dieser Teil des Narrativs, aber allein das Westliche ist schlimm genug und ich finde es auch sehr interessant, speziell wenn du jetzt die Brücke schlägst zur zivilen Nutzung der Atomkraft, wo immer dann gesagt wird, ja, das ist so sicher und da kann nichts hochgehen und so, und Tschernobyl war nur ein Unfall oder Fukushima war nur ein Unfall, aber im Westen könnte das nie passieren und so, ne? Und das ist okay, wenn das Militär schon ihre eigenen Sachen nicht im Griff hat, ne, und du siehst eben, wie viel schon schief gegangen ist, dann kannst du halt hochrechnen, dass das einfach eine Technologie ist, die du nie komplett beherrschen kannst.
Ja.
Also er schaut auch, wie das Militär da kalkuliert. Ne?
Ja, glaube ich, auch diese 80er Jahre, wenn man es rückblickend betrachtet, zu einer bedrohlich faszinierenden Zeit, wenn man über so einen langen Zeitraum in so einer bestehenden Angst gelebt hat, mit so einem riesigen Risiko.
Ja.
Und ja, wie du schon gesagt hast, dass die eigenen Mächte nicht wirklich Kontrolle haben, weil in dieser langen Kette rauf und runter kann immer mal ein Fehler passieren. Und ich glaube, es gibt auch, also ich habe im Informatikunterricht im ersten Semester, habe ich eben auch schon eine dezidierte Geschichte gesehen, wo es knapp zum Schlag gekommen wäre, wenn nicht in letzter Sekunde sich jemand noch gesagt hat, nein, das kann nicht so sein. Also da gibt es sicherlich mindestens ein, zwei Geschichten, die man da noch nachrecherchieren kann.
Ja, also bis jetzt kann ich sagen, ich habe erst ein Viertel vom Buch, weil wahrscheinlich die nächsten vier auch Podcast-Folgen davon erzählen, aber extrem, jetzt schon extrem faszinierend zu lesen. Erik Schlosser.
Super.
Command and Control.
Cool. Naja, dann letztes Thema. Wir sind schon bei 1:03, Wahnsinn. Dann mache ich das aber ganz schnell. Es geht um den amerikanischen Zeichentrick diesmal irgendwie. Da habe ich mir drei Serien angeschaut. Und beim japanischen habe ich ja schon ein bisschen bekrittelt, so ja immer die gleichen Erzählweisen und so. Und auch der amerikanische Zeichentrick...
Hat seine Dogmen,
ja, oder? Also ich meine jetzt einen amerikanischen Zeichentrick vornehmlich für Erwachsene, beziehungsweise Mischformen, Kinder, Schrägstrich Erwachsene.
Was hast du gesehen?
Naja, womit ist man mal sozialisiert worden am Anfang? Also ich zähle mal auf, was man so gesehen hat. Also die großen Ägidens oder die großen Anfangsserien waren der Simpsons natürlich.
Genau.
Ja. Simpsons, South Park, Family Guy.
Ja, Family Guy, yeah.
Genau, American Dad kann man auch noch ein bisschen dazu zählen. Das kennen aber schon nicht mehr so viele. Ja.
Wobei, ist der nicht von denselben Machern wie...
Family Guy.
Ist das selber? Family
ja, Guy? Also ich glaube, die hängen miteinander zusammen. Ich glaube, von also Family Guy noch ein hat auch ein Spin-Off gegeben. Und also während ich Simpsons jetzt noch immer gerne schaue, nach 20 Staffeln, und ich finde, die haben auch einen guten Ton drauf und noch immer witzig, habe ich oft bei amerikanischen Zeichentrickserien das Problem, dass sie wahnsinnig schnell sind und ein Medienzitat nach dem anderen raushauen und eine Comic-Situation nach der anderen, das irgendwie es nervt auf die Dauer. Also ich kann zum Beispiel...
eigenen Content nicht da.
Ja, ein bisschen langsamer oder der auch versucht, also man kann den Japanern viel vorwerfen, aber was sie schon versuchen, ist teilweise auch in erwachsenen Manga-Serien echtes Drama zu erzählen oder auch einmal einfach nur eine gewisse häusliche, zwischenmenschliche Geschichte zu erzählen, ohne dass irgendwas drumherum ist. Und das gibt es jetzt so in der großen Form nicht, weil ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt mit neuen amerikanischen Zeichentrickserien, die mir so untergekommen sind in den letzten 2-3 Jahren. Darunter eine Serie, zum Beispiel Archer.
Agent Archer, da kann man, weil haben alle gesehen.
Ja, ich ja, auch. Also ich auch.
Ja.
Also Archer handelt über die eine Geheimdienstorganisation.
Und zwar genialerweise ja nicht in der Jetztzeit, sondern in so einer rekonstruierten 80er-Zeit.
Jetzt die letzte Staffel. Ich glaube, das ist nur die letzte Staffel, ist das Wise.
Oder aber die anderen noch. Also es ist so das ganz alte Computer.
Und so, man kann es nicht richtig genau. Man
so
kann
so die Zeit auf jeden Fall. Zeit vermischt.
Und es geht ihm um den Geheimdienst Agenten Archer, genau. Unglücklicherweise ist dessen Mutter die Chefin von diesem Geheimdienst.
Genau, sehr leidet.
Richtig, und er ist ein klassischer 007-Verschnitt. Also gerne
möchte
gern
007.
Ja, möchte gern 007. Also sehr tollpatschig einerseits
in natürlich. In einer genialen Szene erfährt man auch seine Jugend, wie seine Mutter ihn durch die ganzen Elite-Schulprüfungen gehievt hat. Ne?
Ja, und, ja, genau. Und genau, er hat eine Vorliebe für natürlich so 007-mäßig für schöne Frauen. Und verdingt sich halt dadurch. Da gibt es auch so zwei Sekretärinnen. Ja. Und das ist ein typischer Vertreter so des schnellen Family Guy und South Park Humors.
Wobei er ein bisschen erwachsener ist, also er hat einen höheren Sex-Level, würde ich sagen.
Sex-Level?
Das ist zwar nie explizit.
Erwachsenen-Level würde ich nein sagen, Sex-Level auf jeden Fall ja, weil damit spielt er da ganz sehr stark. Also der Archer selber ist sehr sexistisch und der ganze Humor dreht sich auch irgendwie um dieses absichtlich gebrochene sexistische Unkorrektheit irgendwie.
Das ist er ist ja nicht nur sexistisch, er ist ja sonst auch so der totale Snob. Also behandelt seinen Hausdiener ja wirklich total Arsch.
Alle
sind mit dort, ja.
Und die Serie, die kann man ja eigentlich empfehlen, weil sie spricht ja schon an irgendwie und so 2-3 Folgen kann ich gut schauen, aber nach der dritten Folge bekomme ich schon so irgendwie so leichtes Nerven. Richtig? Weil alle Leute schreien so ein bisschen hysterisch durcheinander, es wird ein bisschen zu schnell gesprochen und eine Pop-Referenz nach der anderen und du bist schon so irgendwie nach der dritten reicht's mir da.
Ja, andererseits muss man Archer zugute halten, dass er zumindest versucht in einem Zeichentrickfilm gewisse politische Bildung reinzutun, zum Beispiel diese ganze Gladio-Organisation wird einmal angesprochen.
Na gut, aber das, also gewisse, also bei Simpsons vielleicht, ja,
wird
auch,
das auch gemacht,
wird das auch gemacht, aber
das ist halt der dezidiert politische.
Wie gesagt, es gibt viel rauszuholen, was mir dann abgeht bei so vielen Serien wie bei Archer, dass da halt irgendwie sich auch Zeit genommen wird, einen größeren Plot zu erzählen. Ist der Archer das falsche Format? Aber das werfe ich ja so ein bisschen einen amerikanischen Zeichentrick
es
vor,
gibt aber dass schon sie vom zwei Serien,
Format
die über
technisch.
Eine drüber.
Es gibt, also so es gibt Doppelfolgen und die letzte Staffel, die involviert ja einen Abstieg dieser Geheimdienstorganisation und sie müssen dann irgendwie eine große Menge an Koks verdienen. Und dann, ja, richtig, und dann wird nochmal groß die 80er Jahre Referenz rausgezogen. Und wie gesagt, du, es ist auch eine Empfehlung, die Serie. Ja. Ich mag sie sehr gern. Ich
kann, auch, kann mich nur anschließen.
Aber ich war auf der Suche von Serien, die einen anderen Ansatz verfolgen und die ein bisschen auch etwas Tempo rausnehmen.
Ja, der
und
ist auch eher mehr viel erzählen. Tempo drin,
ne? Ja, genau. Das geht einfach von einem Schauplatz
zum anderen. Wobei, das hast du jetzt verschwiegen, der Reiz von Archer ist ja auch, sie werden zwar ständig von irgendwelchen russischen oder sonstigen Geheimagenten beschossen und so und stehen dauernd im Kugelhagel, aber das, wo sie wirklich 90% ihrer Energie hinein investieren, ist ja, sich gegenseitig zu nerven
im
Büro, so die Sekretärin, alle anderen.
Und ja, sicher, genau.
Und das gegenseitig eintunken und.
Es ist vielleicht so die amerikanische Version, also die Zeichentrickversion von einfach, es ist. Oft sind amerikanische Zeichentrickserien Sitcom. Also sie leben über die Situationskomik von den lustigen Dialogen und den Wortspielen. Und darüber hinaus hat es halt dann wenig zu bieten, außer dass du dann halt gut unterhalten bist mit dem schnellen Gag. Ja? Und auf meiner Suche nach anderen Serien bin ich gestoßen auf eine Serie aus den 90er Jahren, die nennt sich The Critic. Und das ist eine Serie, zu der könnte man Bezug haben, wenn man die Serie Simpsons geschaut hat, weil in einer Folge von den Simpsons kommt ein Filmfestival vor und ein kleiner bummeliger Filmkritiker kommt bei den Simpsons auf Besuch. Was man jetzt so weiter erzählen kann, weil ich viel auf der Wikipedia recherchiert habe, ist so, dass es aus dieser Folge, oder eigentlich hat es schon davor gegeben, zwei Leute, die bei den Simpsons mitgearbeitet haben, haben eine eigene Serie gemacht und der Filmkritiker, der da in dieser speziellen Simpsons-Folge auftritt, der hat eine eigene Serie gehabt, die zwei Staffeln lang in den 90er Jahren gelaufen ist. The Critic, und handelt über einen kleinen, bummeligen, glatzköpfigen jüdischen Filmkritiker in New York. Also ein sehr, man könnte fast sagen, Woody Allen-eskes Szenario. Und das erzählt halt so seine Probleme. Er arbeitet, er hat einen sehr, sehr reichen Fernsehbosschef, der aber irgendwie einen Narren an ihm gefressen hat. Er hat einen Sohn, eine geschiedene Frau und kommt dann aus so einer superreichen Familie, die ihn aber nur adoptiert hat. So ist das Setting.
Und wer lebt davon, dass er Filmkritiken schreibt?
Nicht schreibt, sondern beim Fernsehen die präsentiert.
Ah, okay.
Und die Serie lebt davon, dass die Filme gezeigt werden, die er rezensiert.
Entschuldigung, ich habe jetzt gerade den Real-Life-Erkenntnis. Also, wir tun hier beim Biertaucher Podcast ständig gratis Filme rezensieren und es gibt Leute, die kriegen dafür zahlt.
Ja, naja. Die Serie ist auch nur zwei Staffeln gelaufen.
Okay, also du
kannst dich glücklich schätzen, dass das nicht allzu lang gedauert hat. Ja, die Filme, die er kritisiert, die werden dann auch immer gezeigt und dann ist ein Hauptgag dieser Serie, dass einfach Filmausschnitte karikiert werden. Und das Interessante daran ist, dadurch, dass es in den 90er Jahren entstanden ist, rezensiert er für damals vielleicht schon noch aktuelle, aber schon ältere Filme auch. Das heißt, sehr viel Arnold Schwarzenegger-Filme sind drinnen, die natürlich...
Wie man halt kennt.
Richtig. Und da, wo man sich aber überlegen kann, ich meine, heutzutage persifliert man Schwarzenegger noch kaum irgendwie. Und damals war es halt ein großes Thema, das wird halt groß durch den Kakao gezogen, aber auch Filme wie Thelma und Louise oder ich weiß nicht, die einfach, man merkt damals bei dem Anschauen, dass das einen sehr starken zeitlichen Kontext hat. Und wenn man sich mit Filmen aus den 80ern und 90ern auskennt, dann hat man da einen echt guten Start drinnen irgendwie. Also
da kriegt es schon erst so Szenen.
Es ist auf jeden Fall eine Komödie, hat aber sehr nachdenkliche Töne auch und es ist sehr entschleunigt. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das damals halt irgendwie bei den Simpsons Anfängen Zeitalter, ich meine, das war auch nicht, die waren die Simpsons schon einige Jahre da, aber dass das Tempo noch nicht so vorhanden war oder ob das auch so angelegt war in der Serie extra, dass das Tempo rausgenommen wurde. Ja.
Beruhigender Zeichentrickfilm.
Ja, man kann sich's anschauen. Mich hat es jetzt nicht so gepackt, weil der Hauptdarsteller wirklich nicht sehr sympathisch ist.
Das ist eine Zeichentrickfigur.
Ist eine Zeichentrickfigur, ja. Und dieser Kritiker, der ist halt schon sehr selbstbezogen. Er ist befreundet mit einem Charakter, der so ein bisschen an Crocodile Dundee, an Paul Hogan erinnert. Und ja, also zwei Staffeln habe ich mir schon alle jede Folge angeschaut. Auch irgendwie, es gab dann so Anfang der 2000er Jahre noch so Web-Episoden von dieser Serie. Und Durchwachsen.
Durchwachsen.
Okay. Ja, weil sie trauen sich halt auch nichts. Sie haben den Ton irgendwie so halb gut getroffen. Sie erzählen auch keinen großen Storyplot irgendwie. Und ich kann mir gut vorstellen, warum das nach irgendwie so zwei Seasons und die letzte Episode ist, glaube ich, so eine Zusammenschnittsfolge dann noch eingestellt wurde. Ja? Weil irgendwie fehlt was dabei, ja, weil es versucht irgendwie schon zu ironisch zu sein. Es hat auch irgendwie so einen Sound.
Cool, wenn sie irgendwie Hollywood-Filme voraussagen hätten können, ne? Auch aus den diversen Zutaten.
Ja, es ist dann, also eigentlich kommt es so daher vom Style her, als wollte es eh eine persönlichere Story erzählen, aber im Grunde bleibt es dann halt auch bei so einem Gag-Feuerwerk, das aber halt langsamer erzählt wird. Also, naja.
Muss man.
Genau. Das Letzte, was ich dann noch anreißen kann, erwähne ich aus brandaktuellen Gründen, weil dieser Tage ja Netflix gelandet, ganz ohne Werbung, aber 2013 oder? Ja, genau, 2013 haben sie auch eine eigenproduzierte Comicserie rausgebracht.
Netflix hat eine Comicserie?
Das weiß man nicht so sehr. Die nennt sich BoJack Horseman. Und BoJack Horseman kann man sich so vorstellen, das ist auch ein gutes Beispiel für Entschleunigung, weil es nicht ganz so schnell funktioniert wie Archer. Okay. Und erzählt so eine Californication-eske Geschichte. Über das Universum von BoJack Horseman umfasst Tiercharakteren und Menschencharakteren. Mhm. Da wird aber kein Unterschied gemacht. Aber die Tiercharakteren, witzigerweise, haben trotzdem noch Eigenschaften von den Tieren. Das heißt zum Beispiel, seine Agentin, seine Ex-Freundin ist eine Katze und während sie mit ihm telefoniert, spielt sie so am Katzenbaum mit seiner Maus und so. Also das wird dann aktiv reingebracht. Die sind alle menschengroß, okay, gehen auf zwei Beinen, sind bekleidet, also da wird kein Unterschied gemacht. Und BoJack Horseman beschreibt einen Darsteller einer Sitcom, einer Familien-Sitcom. Und er ist eben so der alleinerziehende Vater. Mhm. Er ist ein Pferd, also BoJack Horseman, ganz klar. Und arbeitet mit so Kinderdarstellern und hat da seine Karriere gehabt. Die ist aber nun vorbei und jetzt macht er seit ein paar Jahren nur noch Party. Und es wird ihm eine letzte Chance gestellt, wie so bei abgehalfterten Schauspielern ist. Du schreibst jetzt deine Biografie oder lasst sie besser schreiben von einer Ghostwriterin oder, naja, du wirst halt alles verlieren, was du an Reichtum gewohnt bist, weil er wohnt in einer großen Villa zusammen mit einem nicht sehr mit einem sehr drogenaffinen Slacker-Freund, der da nicht mehr ausgezogen ist aus seiner Villa und er hängt halt so dort ab und erlebt seine zwischenmenschlichen Miseren und gepaart mit.
Was fehlt irgendwie so das Income für den High Maintenance Lifestyle?
Genau, also er ist auf jeden Fall eindeutig in der Krise. Also wenn ich sage, wem Californication gefällt, da könnte mal ein Auge auf diese Serie werfen im Comic-Bereich, der ist damit gut beraten. Ja. Und da ist auch, ich glaube, zwei Staffeln oder eine Staffel ist draußen. Ich glaube, eine Staffel ist draußen. Und man kann sich's anschauen. Ich fand es jetzt auch nicht wahnsinnig innovativ, aber auch einmal zumindest ein anderes Tempo und eine angenehme Erzählweise irgendwie. Ja.
Und schon lustig.
Es ist auf jeden Fall lustig, ja.
Also okay. BoJack Horseman.
Ja. Aber es geht mir halt noch die Tiefe ab. Also, dass man mit dem, die letzte wirkliche Serie, die zwar auch schnell ist, aber die mir sehr gut gefallen hat, die haben wir eh gemeinsam auch besprochen. Wir hatten das mit der Zeitreise geheißen.
Alles, was Sie wissen wollten über Zeitreisen, oder?
Was ist denn die Comicserie?
Eine Comicserie über Zeitreisen. Ah, ja,
Marty,
genau. Die was im Web zum Sehen gibt. Genau, die hast du mir erzählt, ne? Ja, ich weiß es leider
Rick den Namen Martin, nicht. Rick und Martin.
Rick und Martin. Sehr empfehlenswert.
Also ist auch schnell, aber ist vielleicht von diesen drei Serien, die ich jetzt besprochen habe, vielleicht noch das empfehlenswerteste aus meiner Perspektive. Wobei Archer, wie gesagt, ich mag die alle.
Ich finde Archer hat auch so ein bisschen das Glamouröse schön drinnen. Also, ich meine, es sind Zeichentrickfiguren, aber die Frauen sind alle schön und die Feuergefechte sind alle, wie soll ich sagen, gefährlich.
Es hat auf jeden Fall
einen Sprüche sind alle cool.
Ja, man kann es auf jeden Fall auch
auf Drinks sind alle gut gefüllt.
Auf der Ästhetik-Ebene besprechen und da schaut Archer sicherlich am besten gezeichnet, also zumindest am saubersten gezeichnet aus. Allerdings, wie gesagt, mir geht ab, dass so wie der Comic jetzt irgendwie so einen Abrift über die letzten Jahre erfahren hat, irgendwie, oder über die letzten Jahrzehnte zumindest entdeckt wurde als größere Kunstform, könnte sich da jetzt auch was Neues tun. Und da muss ich abschließend jetzt so als Fazit sagen, dass sind die Japaner vielleicht unter Umständen an gewissen nicht so Mainstream-Enden weiter voraus, weil sie sich trauen, noch andere Stoffe dann zu erzählen.
Es ist sozusagen die Kunstform auch mehr akzeptiert,
ja, als einfach, Erzählform. Man muss nicht immer nur spaßige Geschichten in Comicform erzählen. Es würde auch anders gehen, aber gibt es zurzeit anscheinend nicht. Aber wenn jemand weiß, ob es sowas gibt, dann mir einfach bitte den Link zuschieben.
Gregor schaut fern. Richtig. Das ist ein neues Thema. Naja.
Ja.
Ich glaube, wir sind's. Ich kann berichten, falls jemand das vor Samstag noch hört, diese Sendung. Wie heißen die jetzt? Pi Girls Vienna. Ich glaube, sie heißen Pi Girls, ja. Bietet einen Django-Workshop im Sektor 5 diesen Samstag an. Mhm. Über meetup.com kann man sich anmelden. Man kann auch als Mann hingehen. Also, Entschuldigung, Pi Ladies heißen sie. Pi Ladies Vienna.
Okay.
Deswegen, ja. Ich überlege selber auch schon, ob ich hingehen will. Mhm. Also wollen tue ich eigentlich. Ich überlege, ob ich es schaffen werde. Sonst habe ich keine Veranstaltungsankündigungen. Nicht, dass ich wüsste.
Gut. Dann würde ich sagen, schön war's und bis zum
nächsten Mal. Moment, habe ich von... Halt. Habe ich von PyCharm Education jetzt erzählt?
Ach ja, genau. Es gibt ja immer noch ein vergessenes Thema. Dann hau noch rein, oder?
Tja, das war es aber knapp. Okay, PyCharm Education. Meiner ständigen Quest für den perfekten Python-Editor, mit dem ich Python-Programme schreiben kann. Hintergrundgeschichte, ich habe ihn auf der Europython in Berlin mit Vertretern der Firma JetBrains geredet, die sind glaube ich aus Tschechien. Und sehr, sehr nette Typen. Und die haben mich
dann. Ja, nicht doch, die machen nämlich so Java-IDEs oder so.
Genau, also sie haben einen Schwerpunkt auf sehr intelligenten Java-IDEs, ja. Und sie haben aber für praktisch jede größere populäre Programmiersprache eine coole IDE. Mhm. Das ist eine gemeinsame Codebasis. Und bei Python haben sie netterweise eine Community Edition, die auch voll Open Source ist. Und eben eine Professional Edition, die ein bisschen mehr kann.
Okay.
Und vorstellen kann man sich das so, also du brauchst auch Java, damit das Ding überhaupt läuft. Vorstellen kannst du das so als dich ständig bespitzelnde IDE, die super viel kann, die genauso groß und ein bisschen langsam ist wie Eclipse und die dafür halt nicht nur tausende Menüoptionen bietet, sondern auch sehr intelligent versucht rauszukriegen, was du da programmierst und dir halt tausend Tipps gibt. Also bei Python gibt es ja zum Beispiel den PEP8 Code Style. Mhm. Also dein Python-Programm funktioniert auch, wenn du überhaupt nicht weißt, was PEP8 ist. Aber wenn du halt deinen Code irgendwie auf eine Plattform stellen willst oder in einem Forum, wirst du dann meistens benörgelt von irgendwelchen anderen Typen, dass du dir doch mal die PEP8 reinziehen sollst. Sozusagen ein Style Guide, wo gesagt wird, dass du vor und hinter dem Ist-Gleichzeichen ein Leerzeichen machen sollst und so weiter. Und PyCharm tut dir halt selber sagen, ja, also da wurde diese PEP8 verletzt, aber also er macht es unauffällig genug, also du kannst das ignorieren, aber du hast halt den Hinweis schon im Editor, was praktisch ist. Oder er versucht halt intelligente Code-Tipps zu geben.
Okay.
Und sind
das dieselben Leute nicht, oder die auch IntelliJ machen?
Ja, okay. Genau dieselben, ja. Und ich muss sagen, also allein von der Europython-Konferenz, die Leute, die ich kennengelernt habe, sehr nette Typen auch. Mhm. Weil ich habe da so ein bisschen geredet mit ihnen und da haben sie extra gesagt, aha, du unterrichtest, ja, bitte kannst du uns sagen, was können wir besser machen und so und hast du Ideen für uns und bla bla. Und ich habe das jetzt erst gemerkt beim E-Mail-Aufräumen, ich habe von ihnen dann auch eine Preview gekriegt, die ich aber verschlafen habe. Auf jeden Fall, ihr großes Produkt war halt dieses PyCharm Education, also eine Open-Source-Version von ihrem Python-Editor und die jetzt speziell für Unterricht sozusagen zugeschnitten. Und der große Zuschnitt besteht daraus, dass sie einige Optionen, die halt eher verwirrend sind, einmal standardmäßig ausgeschalten haben. Die sind zwar da, aber sie sind am Anfang nicht sichtbar. Das heißt, du hast immer noch viel zu viele Herumklickmöglichkeiten, ein paar tausend.
Aber sie haben ein bisschen
ausgeräumt, aber mir war es persönlich immer noch zu viel. Und was kann jetzt PyCharm Tolles? PyCharm hat jetzt ganz was Tolles und ich nehme an, das braucht noch ein bisschen, bis es wirklich so zum Tragen kommt. Aber sie haben etwas, was man kennt aus diversen Self-Learning-Seiten wie Code-Akademie oder Code.org, nämlich wo du dieses typische Setting hast, du gehst auf eine Webseite und kriegst so eine Programmieraufgabe mit einem Code, wo jetzt eine Zeile fehlt und du musst die richtig einsetzen. Und das haben sie fix eingebaut, aber nichts online, sondern offline. Mhm. Du kannst die Files, die diese Task und halbfertigen Python-Files erzeugen, selber auch editieren und selber deine eigenen Kurse zusammenstellen. Und es schaut so aus, du siehst oben in einem Fenster den Task und da sagt, ja, bitte vervollständige diesen Code, bla bla bla, das und das fehlt. Und unten hast du dann eben einen Python-Code mit ein paar sehr lästigen blauen, wie soll ich sagen, blau markierten Textstellen, die du dann eben ganz löschen kannst oder umändern musst oder teilweise löschen kannst. Und dann hast du einen Check-Button, ob das jetzt funktioniert hat und so einen Fortschrittsbalken, wo du halt siehst, wie viele deine Aufgaben
gestellt hast. Klingt das sehr praktisch.
Genau, ich habe es jetzt mit meinen Schülern ausprobiert. Also zweien hat es überhaupt nicht gefallen, aber hauptsächlich deshalb, weil es auf Englisch war und die waren mit Englisch noch nicht so gut und zwei haben gut Englisch können. Denen hat es eine Zeit lang Spaß gemacht. Irgendwann war es ihnen dann auch zu fad. Also es sind jetzt nicht diese ganzen Features dabei, die du von zum Beispiel Khan Academy hast, dass dann so eine Blume aufgeht oder so eine Punkteanzeige hervorquillt.
Das Belohnungssystem.
Ja, das ist jetzt nicht drin. Du siehst eher einen recht mageren Fortschrittsbalken. Aber was ich das Wertvolle finde, du hast jetzt als Educator, als Teacher, hast du eine Möglichkeit, dass du jetzt offline sozusagen Kursaufgaben anbietest, was vor allem wahrscheinlich für Informatiklehrer extrem interessant ist, weil die können jetzt einen Lückentext praktisch vorgeben, also ein halb funktionierendes Programm und sagen, ergänze diese und diese
Textlücken. Ja, das klingt praktisch.
Ja. Und das offline und Open Source, also was will man mehr?
Ja, diese ChatBrains heißen die. Mhm. Ich bin da vor ein paar Tagen drüber gestolpert, als ich nämlich auf der Suche war, wie man für Android entwickelt, und da gibt es ja bis jetzt dieses Eclipse-Plugin, aber es gibt jetzt auch eine neue Version, wie ich gesehen habe, von diesem Entwicklungscenter, das dann auf IntelliJ
basiert. Ah, okay, ja.
Also die machen da sehr viel, und wenn du sagst, die sind doch so ein bisschen greifbar bei der Konferenz.
Ich habe damals gefragt, womit sie ihr Geld verdienen, und da haben sie, glaube ich, gesagt, es irgendwie mit Java.
Ja,
Java-Plugins.
Ja, richtig, genau. Und
aber man sieht, sie haben Erfahrung mit Code-Intelligenz, also mit einem Editor, der dich beim Coden beobachtet und versucht, clever zu sein.
Ein bisschen weitergedacht. Und nach der, also was passiert nach der Autocompletion noch?
Genau,
was kann passieren? Gut.
Damit habe ich, glaube ich, alles.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt aber sage ich, schön war's und bis zum nächsten Mal.
Wie gesagt, Wasteland 2 wartet. Besuchen Sie uns.
Tschüss.